Herzlich willkommen zu Erfahrungssache, unserem Format, wo wir über kürzlich gespielte Spiele reden. Dabei werden einfach nur unsere Eindrücke wiedergegeben. Das Ganze hat hier keinerlei Review-Charakter, sondern eher ein lockeres Gespräch. Und ja, mit mir dabei ist der Simon. Hallo Simon.
Grüße Welt da draußen. Ja, ich muss erstmal vielen Dank sagen, Jan, dass du so spontan mit aufgesprungen bist, weil ich bin ja derjenige, der am Zaun gerüttelt hat, weil er einfach diesen Erfahrungsaustausch haben wollte. Und es ist echt toll, dass es heute geklappt hat für dieses Spiel, das wir uns da jetzt anhören werden. Möchtest du mal den Hörern sagen, worüber wir heute sprechen?
Genau, wir sprechen heute über Detroit Become Human, einem Spiel, das im Jahre, das hat Simon bestimmt recherchiert,
2019, je nachdem auf welcher Plattform man ist, 7 Jahre ist es ungefähr alt.
Genau, ne? Je nachdem auf welcher Plattform, kam erst auf der PlayStation 4 raus, einer der Gründe, warum ich eine PlayStation 4 besessen habe, beziehungsweise...
Wirklich?
Ja, und ist vom Studio Quantic Dream, die ja sehr dafür bekannt sind, so filmische Erzählspiele zu machen. Die meisten zumindest. Simon war das völlig unbekannt. Was super interessant ist, dass du jetzt hierüber in die Welt der filmerischen oder der Filmspiele, sage ich jetzt einfach mal, eingetaucht bist. Wie kam es denn dazu, dass du auf Detroit Become Human gestoßen bist nach so vielen Jahren?
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte, die ich so auch nicht habe kommen sehen, weil ich hatte eigentlich Lust mal wieder auf ein Rollenspiel und habe dann sogar bei uns im Discord immer, weil da kriege ich immer so gute Tipps, nach Empfehlungen gefragt und habe nebenbei aber die Sales-Möglichkeiten in Steam gecheckt und dann steht da Detroit Become Human und ich hielt das im ersten Schritt für ein Rollenspiel und habe dann irgendwie so gedacht, na, schaust du mal auf How Long to Beat und habe gesehen, ach, das geht auch schnell, also es hat ja nur so 10-12 Stunden und es passt doch jetzt gerade in meine Stimmung rein. Und dann habe ich, weil es war für 6,99 oder so im Sale, und dann habe ich zugeschlagen und dachte mir, komm, schaust du dir mal an. Und war ehrlicherweise, obwohl es ja völlig anders ist wie das, was ich eigentlich ursprünglich wollte, wirklich nach 10 Minuten gehuckt. Also so ganz komisch gehuckt, weil ich ja eigentlich was völlig anderes wollte. Ich wollte mir einen Charakter bauen und was skillen und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Items ausrüsten und so. Aber aus irgendeinem Grund hat es bei mir sofort getroffen. Und das hat's dann, naja, ich habe ungefähr 10 Stunden für meinen Durchlauf gebraucht und es hat's dann 10 Stunden lang durchgängig gemacht. Und daran wollte ich unbedingt drüber sprechen.
Das machen wir auch. Und als kleine Vorwarnung, wer das Spiel noch nicht gespielt hat und es noch spielen möchte, was ich jetzt einfach mal uneingeschränkt empfehle.
Uneingeschränkt.
Ziemlich.
Ja, ich auch. Ich wollte bestärken. Uneingeschränkt.
Also, ja. Also es klang so unglaublich wie uneingeschränkt. Moment.
Nein, ich wollte unterstützen.
Auf jeden Fall will ich sagen, wir spoilern hier heftig, wir spoilern hart. Wer jetzt Überraschungsmoment auf seiner Seite haben möchte, hier aufhören, spielen und dann in 12 Stunden wiederkommen.
So. Ja.
Perfekt. Genau, jetzt wolltest du ja ein Rollenspiel haben und was hast du bekommen? Du hast ein Spiel bekommen, wo du einfach nur ein paar Knöpfe drückst und ein paar Entscheidungen triffst, bewusst oder unbewusst. Was hat dich denn erstmal so gehuckt an dem Spiel, dass du gesagt hast, schon nach 10 Minuten, wow, das finde ich cool, weil eigentlich hat es ja einen sehr typisch für das Studio auch sehr gemütlichen und behäbigen Einstieg.
Ja, ich glaube, das liegt daran, wenn man nicht weiß, was man bekommt, dann ist man auch irgendwie milder. Und ist dann halt irgendwie darüber, will wissen, was das Spiel noch zu bieten hat. Und letztendlich am Anfang, also das ist ja kein Tutorial im eigentlichen Sinne, weil man ja sehr story-driven ist in dem Spiel. Aber es ist dann irgendwo doch ein Tutorial, weil man halt ja doch Gameplay-Funktionen hat. Und die werden wunderschön in aller Ruhe die ersten 45 Minuten dargestellt. Und man muss verstehen, dieses Spiel funktioniert zwar natürlich in der Theorie auch wie ein interaktiver Film, aber natürlich gibt es Mechaniken, die man steuern kann. Und dann bekommt man halt angezeigt, wie man als Spieler auch die Welt scannen kann, zum Beispiel. Und dann läuft man da so rum, erledigt wirklich, ja, banale Alltagsgeschichten, also holt für jemanden was ab oder so.
Wir müssten noch einmal ganz kurz vielleicht die Zuhörer noch mitnehmen.
Das stimmt, ja.
Um was geht's eigentlich für ein Spiel? Wo befinden wir uns überhaupt? Was ist eigentlich hier so die Grundprämisse?
Ja, letztendlich ist Detroit Become Human die Idee, dass wir in einer Zukunft, in der wir einen starken technologischen Sprung gemacht haben, wenn es darum geht, menschliche Androiden, die wirklich extrem uns ähnlich sind von der Optik her, aber auch von der Funktionalität, also im Bereich von, wer Star Trek Next Generation angeschaut hat und den Androiden Data kennt, dass wir ungefähr in der Ausprägung sind. Und die sind selbst, naja, vielleicht nicht unbedingt selbstverständlich, aber die sind Teil dieser Welt und erledigen für die Menschen in dieser Welt allerlei Aufgaben. Also vom Haushälter zum Pfleger bis zum Busfahrer machen die ganz, ganz viele dieser Jobs und tun dadurch auch das Stadtbild stark prägen, kann man, denke ich, so sagen. Ja, ich denke, das fasst es einigermaßen zusammen. Oder möchtest du noch was ergänzen?
Nö, das fasst es schon ziemlich gut zusammen, finde ich.
Genau. Ja.
Und wir schlüpfen ja dann quasi in die Rolle von drei verschiedenen Androiden, die wir dann ja immer so abwechselnd spielen. Da haben wir, ich glaube, den ersten, mit dem wir starten, ist Connor. Connor ist Polizist, so ein Polizeidroide, Androide.
Mit Connor startet es, ja.
Ja, genau. Übrigens performt von, ich weiß gerade nicht, wie der Darsteller heißt, aber der hat auch in der wunderbaren Serie Andor mitgespielt.
Ich kann es dir sagen, weil ich habe es mir hier rausgesucht, wie die ganzen Schauspieler heißen. Ich muss jetzt nur noch gucken, wo ich das mir rausgeschrieben habe.
Das genau, ist eine ganze Liste. Jedenfalls solange überbrücke ich einfach mal. Wir starten ja.
Brian Deschard.
Ich finde, der macht das echt super und der spielt auch einen, sagen fast ähnlichen Charakter auch in Andor und auch da ist es einfach großartig. Genau, mit dem starten wir. Dann haben wir noch Marcus, der Diener, würde ich fast sagen, oder Gehilfe von einem Maler.
Ich würde fast sogar sagen Pfleger, weil er ja
Pfleger
auch,
trifft es auch gut.
Der Maler ist schon in sehr gehobenen Alter und braucht auch Unterstützung. Er sitzt im Rollstuhl und braucht Medikation. Also das geht schon über die normale Dienerschaft hinaus.
Ja.
Jesse Williams ist da der Darsteller, der das Motion Capturing gemacht hat.
Ja, den kannte ich tatsächlich bisher noch nicht.
Und den kennen viele aus Grey's Anatomy. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Rolle von ihm.
Okay, dann wird meine Frau den kennen. Und dann haben wir noch Kara, ein Hausmädchen, genau, das in sehr schwierige Lebensverhältnisse eintaucht. Vielleicht erstmal so für den groben Überblick. Und diese Charaktere spielen wir dann eben immer so nacheinander in verschiedenen Story-Schnipseln.
Genau.
Genau, so.
Und dann kommt eben diese Sache mit dem Gameplay. Also natürlich am Anfang, ich starte jetzt mal mit Kara, weil es wahrscheinlich so die alltäglichste Geschichte ist. Man wird abgeholt aus dem Store und bekommt dann das Gespräch mit, dass der Besitzer von einem die Kara zum Reparieren in den Store gebracht hat, weil es da wohl einen Unfall gab. Und beim Zurückkehren kommt man in eine recht zugemüllte häusliche Situation und muss erstmal aufräumen. Das ist eigentlich das Erste, was man macht. Man bekommt die Information, räum mal hier auf. Und dann kann man über zwei Stockwerke lang aufräumen. Und da hätte mich das Spiel eigentlich schon verlieren müssen.
Möchtest du ja abschalten, ne? Und du möchtest jetzt nicht mit wunderbar nachahmenden Bewegungen jetzt den Geschirrspüler, gab es glaube ich auch nicht, also abwaschen. Genau,
sowas willst du ja aufräumen, machen. Ja genau. Und vor allem, und hier kommt schon auf einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, man wird dann immer wieder auch gezwungen, bestimmte Knöpfe zu drücken und oder halt eben Bewegungen mit der Maus nachzumachen. Ich denke am Controller, ich habe es ja mit der Maus gespielt, am Controller sind es dann halt die Sticks.
Genau, rechter Stick ist es dann, den man dafür benutzt.
Genau. Und da muss man dann halt eben bestimmte Bewegungen nachahmen, dass das dann auch erfolgreich ausgeführt wird. Das ist das Gameplay, wenn man das jetzt so möchte.
Genau, also es besteht im Grunde aus Quicktime-Events zum Großteil.
Genau, richtig. Und man, was aber das Spiel vom ersten Moment, finde ich, schafft, und das ist auch der Grund, warum es mich bekommen hat, ist, es bekommt so, ist sofort hin, dich emotional mit der dir präsentierten Situation zu verbinden. Also wenn wir jetzt wieder bei Kara sind, die in diesen Haushalt kommt, dann ist es natürlich kein Haushalt voller Freude und Lebensfreude und Glückseligkeit, sondern man hat schon beim ersten Moment völlig klar, dass der Mann, der einen da abholt, nicht unbedingt der Vorzeigevater ist. Und dann betritt man ein Haus, das alles andere als ein kinderfreundliches Umfeld hat. Und dort ist ein kleines Kind, Alice, die man dann auch kennenlernt und die natürlich zurückgezogen ist und die auch offensichtlich nicht, ich sag mal, psychisch stabil ist. Und zumindest ging es mir so, ich wollte, egal mit welchem der Androiden ich gespielt habe, vor allem ganz am Anfang, weil mir ja selber mein Androiden-Dasein gar nicht so klar war, ich wollte vor allem wissen, was ist mit den Menschen um mich herum. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und bei Kara war es eben, was ist mit Alice? Und bei Marcus war es natürlich, was ist mit dem Maler, dessen Namen ich jetzt Tatsache vergessen habe.
Ja, weiß ich auch nicht.
Und bei Connor ging es mir natürlich um meinen Partner, der auch offensichtlich Schwierigkeiten hat.
Ja. Der gute alte Hank.
Hank, genau, ja.
Genau. Ja, und dann gibt es ja für, zumindest, soweit ich mich erinnere, genau, also für Marcus und für Kara ja so Schlüsselmomente.
Ja.
Beziehungsweise kriegt man das ja auch so ein bisschen mit, auch durch die Nachrichten zum Beispiel, dass bei den Androiden irgendwie so etwas nicht so ganz stimmt. Eigentlich haben die halt fest vorgegebene Routinen. Das finde ich auch sehr cool, wie da die Spielwelt begrenzt wird. So nach dem Motto, ja, da darfst du nicht hin. Das ist für deine Aufgabe nicht wichtig. Und also läuft man da quasi gegen eine rote Wand und kann da auch nicht hin. Oder genau, wenn man versucht, über die rote Ampel zu gehen mit Marcus, wenn man dann in der Stadt unterwegs ist für Einkäufe. Auch da ist direkt eine rote Wand. Nein, es ist rot. Du darfst nicht über die Straße gehen. Und das kann man dann entsprechend auch nicht.
Genau.
Genau. Und dann gibt's halt für diese Androiden so einen Schlüsselmoment, wo dann eben Dinge passieren, die dazu führen, dass man sich überlegen kann, möchte ich jetzt oder diese Wand durchbrechen und so etwas wie einen eigenen Willen entwickeln.
Genau, die Androiden werden gechallenged, mehr oder weniger eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist entgegen ihrer ursprünglichen Programmierung. Jetzt im Falle von Kara beispielsweise ist es so, dass sie erlebt, wie der Vater, mehr oder weniger handgreiflich gegenüber der eigenen Tochter wird. Und Kara entscheidet sich dann, da zu intervenieren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist ja das Schöne an dem Spiel, darauf kommen wir noch gleich. Das ist nicht linear, sondern wie diese Situationen ausgehen, ist nach den persönlichen Dialogentscheidungen, die man trifft.
Genau.
Und halt eben den Quicktime-Events, die dann daraus resultieren. Und in diesen Momenten ist es dann auch tatsächlich so, dass man zu schnellen Entscheidungen gezwungen wird. Also das Spiel gibt einem eben nicht die Chance, 2, 3, 4 Minuten darüber nachzudenken. Ja, ich habe jetzt hier 6 oder 4 Dialogoptionen. Ich wähle jetzt A, B, C oder D, sondern der Timer läuft ab. Und in dieser Zeit muss man dann 1, 2, 3 oder 4 drücken. Und ich nehme mal an, auf dem Controller wird es dann halt dementsprechend die Symbolik sein.
Genau.
Und dann, und das ist das, was manche vielleicht an dem Spiel stört, aber mich noch mehr gehuckt hat, diese Entscheidung ist für diesen Durchlauf deine Entscheidung. Es gibt kein Laden und Speichern. Es gibt kein, oh, jetzt schaue ich mir nochmal an, was hier passiert wäre und was da passiert wäre. Nein, nein. Das ist deine Entscheidung und du musst mit den Konsequenzen leben. Und das lernst du sehr früh. Mit all der Härte, die damit zusammenhängt. Das lernst du sehr, sehr früh. Dass du in diesen, was sind denn das, vielleicht 4 Sekunden, 5 Sekunden, die man Zeit hat, um sich zu entscheiden, dass das, was du drückst, jede Konsequenz nach sich zieht und dass das Spiel da, so wie das echte Leben, einfach unerbittlich ist.
Genau. Und genau das ist eben auch überwiegend typisch für diese Quantic Dream Spiele. Genau das. Diese Spielmechanik und eben diese Entscheidungen, die dann eben den Verlauf der Handlung massiv beeinflussen.
Ja. Ja, und was wir dann halt eben erleben und dann, ich nehme an, das ist so ungefähr nach 1,5 bis 2 Stunden des Spiels, da haben wir dann die Charaktere kennengelernt, haben so die ersten Schwierigkeiten im Umfeld erlebt und dann eskaliert quasi das erste Mal die Situation. Kara ist gezwungen einzugreifen, um Alice zu retten und Marcus wird konfrontiert mit dem schwierigen Verhältnis von dem Maler zu seinem Sohn und wird auch da gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die dann beide dazu zwingt, aus ihrem ursprünglich geplanten Leben, also Markus der Pfleger und Kara die Haushälterin, auszubrechen und zu flüchten.
Genau, und da würde mich interessieren, gerade bei Kara wird es ja auch sehr dramatisch, weil der Vater ja eben sehr gewalttätig ist. Wie weit bist du beim Vater gegangen?
Also, ich sag's mal so, es war kein, vor Gericht würde man sagen, ich wollte das nicht.
Aber also hat er nicht überlebt.
Er hat's nicht überlebt. Also ich kann natürlich jetzt die ganzen Dialoge, das ist ja auch das Schöne an dem Spiel, man kann sich dann nicht mal so erinnern, warum man was gedrückt hat. Ja. Aber ich konnte im Dialog nicht die Situation, die kurz vor der Eskalation stand, dass eben Alice verletzt wird, friedlich lösen. Und so kam es dann dazu, dass ich glaube, mich zu erinnern, dass er zunächst mich angegriffen hat und dann habe ich mich gewehrt und dann mit dem Gerangel lag dann da die Pistole und dann fiel er auf mich drauf und dann löste sich ein Schuss. So war die,
so ganz so war's zufällig.
Nee, so war es tatsächlich.
Ach so.
Ja, wirklich, also das ist das, was mir passiert ist. Hast du initial
ihn? Also wie gesagt, den Teil hatte ich zuletzt im Oktober gespielt. Aber bei mir hat er auch nicht überlebt. Ich glaube, die Pistole habe ich auch gefunden. Also man muss die Pistole, glaube ich, vorher finden, damit es möglich ist.
Ja.
Genau, aber ich habe sie dann eben auch genutzt in dem Fall. Wie es meinem allerersten Durchlauf war, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Wie gesagt, das ist schon viele Jahre her.
Ja, also ich sag's mal so, ich weiß natürlich, wie straff das Railroading ist. Ich weiß, das habe ich auch extra nicht gemacht. Also jeder von euch, der das Spiel gespielt hat, wird hier was anderes erlebt haben auf eine bestimmte Art und Weise. Ich gehe aber fest davon aus, dass jeder am Ende mit Alice das Haus verlassen muss, weil sonst ganz viele danach folgende Sachen nicht passiert. Ob dann immer der Mann tot ist, weiß ich nicht.
Ich meine nicht. Aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber das ist das Schöne an dem Spiel, dass da eben keine Notwendigkeit ist. Wie ging es denn dir? Das würde mich mal interessieren. Jetzt unabhängig davon, wo du jetzt gerade stehst, aber hast du dich, ich sag mal jetzt, wenn man diese drei Ereignisse nimmt, zu dem Zeitpunkt dann schon emotional mit den Charakteren irgendwie verbunden gefühlt?
Mit Kara auf jeden Fall. Und mit Markus, den fand ich immer ein bisschen schwierig, mich da reinzufühlen, muss ich sagen.
Ja, ich finde,
den fand ich immer noch, oder mit dem fremdel ich so am meisten. In Connor kann ich mich tatsächlich auch irgendwie ziemlich gut reinfinden. Irgendwie finde ich so diesen analytischen, hochkorrekten Typ irgendwie sehr faszinierend.
Ja.
Aber Markus fand ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich da immer nicht so richtig reingedacht.
Ja, für mich ist es so, ich kann das an jedem Punkt des Spiels anders wiedergeben, diese Antwort. Deswegen habe ich dich so präzise gefragt zu dem Zeitpunkt. Du hast natürlich jetzt andere Spielerfahrungen. Für mich ist die Spielerfahrung sehr, sehr frisch. Ich habe das Spiel jetzt die letzten 3 Tage durchgespielt.
Ja.
Ich habe die erste Zeit mir sehr schwer mit Kara getan und war da emotional nicht sehr attached. Und war aber voll in Connor drin. Ich wollte eigentlich immer nur Connor spielen, weil ich dieses Detektivische so gut umgesetzt fand. Das war auch das, ich sag mal, game-technisch das, was einen am meisten noch an ein Spiel erinnert hat. Eben Hinweise finden und Fälle lösen. Und Markus war mir also so egal, wie ein Mensch, wie ein Charakter nur sein könnte. Weil es auch die Idee ist. Da ist halt ein Pfleger und da ist dieser Maler und was interessiert mich das denn? Also,
ja, genau.
Und das ist eigentlich, finde ich, eine große Stärke dieses Spiels, wie es dich auch, und ich glaube, das macht das mit Absicht. Ich glaube nicht, dass die sich gedacht haben, gucken wir mal, wie es den Leuten gefällt, sondern ich glaube wirklich, dass sie das mit Absicht machen. Deswegen starten sie auch mit Connor. dass man in diese Game, in dieses Gamische reingeht. Und dann wird es ganz bewusst so Tutorial-artig mit Markus, dass man erstmal die andere Seite noch sieht. Und dann wird's emotional mit Kara. Und das ist, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Und die war so, so stark, weil das Spiel macht es sehr, sehr gut, wie so ein Pendel zu sein, das langsam immer heftiger schwingt. Und in den ersten 1 bis 2 Stunden war das, finde ich, sehr stark dargestellt bei sowas.
Ja, ich glaube, ein Grund, dass sie mit Connor auch gestartet haben, das war das Level, was sie quasi als Präsentation dann auch hatten. So das erste Mal, dass man Gameplay gesehen hat, war genau diese Connor-Szene. Das waren so die ganzen Preview-Videos, die es dann damals gab, waren dann eben diese Szene. Und die ist natürlich auch sehr stark, weil man direkt halt diesen Fall hat. Man hat direkt eine Entführung, wo ja dann eine Geisel genommen wird. Diese Geiselnahme kann da ja auch super unterschiedlich enden, je nachdem, wie man dann eben diesen Fall da löst und wie man sich in seinem Gespräch verhält. Ja. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding, dass man halt einmal zeigt, was das Spiel eigentlich will. Ja. Oder dass man da jetzt schon die großen fürs Ende Konsequenzen hat.
Ja.
Genau, ich glaube, wenn wir jetzt hier die Story in seiner Gänze durchgehen, dann sitzen wir hier auch, glaube ich, 12 Stunden.
Genau, das wird zu lange dauern.
Genau, deswegen wäre jetzt für mich einfach mal so eine Frage und ich bin mal gespannt jetzt auf deine Antwort und deine Reaktion. Ist dir einer der Hauptcharaktere gestorben?
Nein. Von den Hauptcharakteren ist mir keiner, also ich habe mit allen drei ein Ende erlebt. Ich habe aber nicht mit allen dreien das Ende bekommen, was ich mir gewünscht habe. Oder? Ich kann sagen, Connor ist tot, weil ich mich in der einen Szene dafür entschieden habe, Hank zu beschützen. Und dann wird Connor getroffen. Und dann war ich sehr, sehr überrascht, weil ich dem Spiel eigentlich zugetraut hatte, dass dann Connor quasi der Lebensfaden dahin ist. Aber denen gelingt es dann, und es wird einfach nur in so einem Nebensatz erklärt, dass sein Memory Restored, also sein, ich habe es auf Englisch gespielt, Memory Restored heißt Speicher wieder hergestellt, wurde, und dann steht quasi ein anderes Modell, das sieht genauso aus, hat aber die gleichen Erinnerungen wie der Connor, den du gespielt hast.
Mhm. Finde ich aber sehr konsequent eigentlich, ne? Dass es beim Androiden dann eben quasi die Hülle völlig egal ist, der Speicher ist dann hier das Entscheidende und die werden ja eben in Serie produziert.
Ja, ich habe halt nur nicht dann... ich meine, das Spiel hat auch seine Plotholes, die sind mir aber wirklich völlig egal.
Natürlich.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum das bei dem Androiden dann so einfach ist und das kann man jetzt ja schon mal dann sagen, im weiteren Verlauf geht es dann natürlich darum, dass immer mehr Androiden menschliche, in Anführungszeichen, Emotionen, Gefühle und halt eben auch Sinn der Freiheit und so weiter haben. Und dass es dann da zu einer Art Bürgerkrieg kommt, wo es den Androiden darum geht, als intelligente Rasse anerkannt zu werden und den Menschen geht es darum, Maschinen, die außer Kontrolle geraten sind, zu zerstören. Und da werden sehr, 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 sehr viele Androiden quasi erschossen. Und ich habe mich dann schon gefragt, unabhängig davon, dass natürlich diese Androiden ein Bewusstsein bekommen hatten und Angst davor hatten zu sterben, das, was ich super nachvollziehen kann. Aber ich konnte nicht nachvollziehen, warum man nicht am Ende dann einfach in Anführungszeichen den ganzen Schrott, der da liegt, aufheben konnte und einfach wieder zusammensetzen, dann können die einfach wieder weiterleben. Ich habe dieser Konsequenzmechanismus, den habe ich nicht ganz begriffen.
Ja, mit Markus haben wir es ja gemacht.
Mit Markus haben wir es ja sogar erlebt, genau, ja.
Markus haben wir es sogar erlebt, genau, der hat sich da ja irgendwie zusammengebaut, aber auch das war ja eine ziemliche Tortur und nicht sonderlich einfach und ja eigentlich auch nur Glück, dass wir die passenden Teile gefunden haben.
Ja,
denn da kann man jetzt nicht, da wird ja auch deutlich, man kann nicht für jeden Androiden, für jedes Modell die gleichen Teile benutzen, das funktioniert nicht.
Ja.
Und dann, dass natürlich so ein Regierungsroboter, sag ich mal, der eben bei der Polizei arbeitet, dass da natürlich nochmal andere Interessen und Möglichkeiten da sind als bei einem Androiden, der jetzt eben ja quasi in Anführungszeichen verrückt geworden ist oder eben kaputt ist. Da ist ja gar kein Bedarf, den da irgendwie wieder herzustellen. Also das finde ich jetzt nicht so.
Ja, ich meine, das kann ich auch, also ganz ehrlich, dieses Spiel darf Plotholes haben.
Natürlich,
weil
das hat es auch das ist typisch für Quantic Dream.
Ja, aber das ist auch was, ich finde, das ist für mich total leicht zu verzeihen, weil es, finde ich, auch nicht darum geht, eine korrekt realistische Geschichte zu erzählen, weil wenn wir das täten, dann würden alle mit ihren Kanonen immer treffen und dann wäre der eine Schuss, der in den Bauch geht, immer tödlich und nicht bei dem einen tödlich und beim anderen nicht. Keine Ahnung, wer Actionfilme seit 40 Jahren guckt, der weiß, was das Plotholes gehören, finde ich, dazu. Und die sind in dem Spiel so, dass ich sie sehr, sehr gerne verzeihe, weil sie auch immer eine sehr strikte und ja wirklich nötige Prämisse verfolgen, die der Geschichte gut tut. Ich finde Plotholes immer nur dann nervig, wenn sie der Geschichte eben nicht gut tun, sondern halt eben die Geschichte ad absurdum führen. Und das kriegt das Spiel sehr, sehr gut hin. Die Geschichte ist plausibel ohne Ende. Und auch das Handeln der Leute ist plausibel und nachvollziehbar. Und dann darf es auch Plotholes haben. Also da bin ich total entspannt.
Ja, geht mir auch so.
Ja, jetzt, wenn wir weiter in der Geschichte gehen, ich denke, über zwei Sachen müssen wir definitiv noch sprechen, also natürlich das Ende, aber mich würde schon auch davor noch interessieren, es gibt ja eine Metaebene, die habe ich bis zum Schluss nicht ganz verstanden und mich würde interessieren, ob du sie verstanden hast, du mir jetzt erklären kannst.
Oha.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, weil in deinem aktuellen Durchlauf wirst du da nicht sein. Connor hat immer mal wieder ein Treffen in so einem Garten mit einer schwarzen Frau, die Amanda heißt.
Genau.
Ich habe bis zum Schluss nicht ganz verstanden, was Amanda wirklich ist. Ist es ein Programm innerhalb Connors oder ist es eine Art externer Zugriffspunkt von jemand Dritten, weil Amanda ist ja offensichtlich auch einer echten Person nur nachempfunden, wie wir später im Spiel herausfinden. Das habe ich nicht ganz verstanden, was da der Twist dahinter ist. Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich kann mich an Amanda erinnern und jetzt in meinem zweiten Durchlauf war ich auch wieder bei ihr, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Kann ich dir leider wirklich nicht mehr sagen.
Also wer dazu was weiß, bitte ins Forum kommen. Weil ich ganz bewusst auch sage, ich mache jetzt keine großen KI-Recherchen oder schaue mir Erklärungsvideos an, die ja zum Teil 60 Minuten dauern. Denn mich interessieren vor allem Interpretationen und nicht Sachen, die darum geht es mir in dem Spiel nicht. Und das ist, finde ich, auch was, das kann man nicht genug betonen. Das ist ein Spiel, da geht es nicht um richtig und falsch. Da geht es um eine persönliche, einzigartige Erfahrung, die einem am Ende vorm Computer sitzen lässt. Und so ging es mir. Deswegen sitzen wir heute hier. Und ich war da gesessen und ich hatte alle Gefühle auf einmal. Ich war total zufrieden. Ich war zu Tode betrübt. Ich war wirklich den Tränen nahe und war verwundert. Also ich habe diese ganze Bandbreite an Emotionen selber gespürt und habe mich dann in meinem Sitz so zurückgelehnt und habe mir nur gedacht, boah, das ist eine der erstaunlichsten Spielerfahrungen, die ich wirklich in meiner Spielerkarriere bisher gemacht habe.
Ja. Ich hatte da auch so einen Moment in meinem ersten Durchlauf, wo ich dachte, oh shit, das ist jetzt nicht ernsthaft passiert, oder?
Ja, ich nehme beim Ende oder zwischendrin, weil ich habe auch drei Momente.
Zwischendrin.
Okay.
Mit Kara. Man kommt ja mit Kara und Alice in so ein Haus.
Ja.
Wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wie war das?
Victor.
Victor war da und Victor wollte keine schönen Sachen mit einem machen.
Ja.
Ja. Und in Computerspielen habe ich immer gewisse Orientierungsschwierigkeiten.
Ja.
Das heißt, ich habe mich in diesem Haus verlaufen.
Oh Gott, das ist, ja, ich weiß, wo ich, ja.
Und ich habe den Ausgang nicht gefunden. Ja. Ja. Ja, und dann waren Alice und Kara nicht mehr und ich habe dann nur noch mit Marcus und Connor weitergespielt.
Ach, hör auf. Das kann passieren?
Natürlich. Auch das zeichnet die Quantic Dream Spieler aus. Hauptcharaktere können sterben und dann, geht's halt nicht mit denen weiter. Ganz einfach.
Also das fand ich den absolut, also gameplay-technisch schwierigsten Moment. Ich hole mal ganz kurz die Leute auch ab. Es ist so, dass Kara und Alice auf Grundlage eines Tipps zu diesem Mann gehen, weil es dort hieß, dass dort würde einem geholfen werden. Und dann stellt sich heraus, dass da eben gar nicht geholfen wird. Er sammelt die Androiden ein und macht mit denen ganz furchtbare Dinge. Und Kara kann sich dann aber befreien und geht aber nicht einfach, sondern sucht Alice. Und dann kommt es zu einer Situation, wo man im Obergeschoss des Hauses ist und es ist wirklich verwinkelt. Und man muss dann in einer Art Quicktime-Event immer von Versteck zu Versteck huschen, um dem mit einer Schrotflinte bewaffneten NPC quasi zu entkommen. Und das ist an sich schon schwierig. Also da habe ich auch wirklich ein um andere Mal gefühlt in letzter Sekunde noch gesehen, ach, da soll ich mich verstecken. Und ganz zum Schluss rennt man dann die Treppe runter und muss dann per Quicktime-Event ausweichen. Bist du Treppe gekommen und bist da dann erschossen worden?
Ich glaube, ich bin die Treppe runtergekommen, aber ich habe ja diesen Ausgang nicht gefunden und dann ist so ein Timer, glaube ich, abgelaufen.
Genau,
so,
richtig.
In Erinnerung. Ja.
Genau, und in meinem Durchlauf ist es so, dass ich das Glück hatte, weil mir wäre das Gleiche passiert. Aber ich bin, bevor ich Alice oben gesucht habe, unten durchgelaufen und habe die Ausgänge gecheckt.
Ja.
Und war dann schon draußen, dann sagt sie das Spiel, du kannst nicht ohne Alice gehen. Und dann habe ich mir beim Zurückgehen gemerkt, wo dieser scheiß Ausgang ist.
Okay, sehr gut. Nee, ich habe direkt Alice geholt gehabt und dann den Ausgang nicht gefunden.
Ich hätte den auch nicht gefunden. Weil,
Also für mich ist das auch mit einem Grund, warum ich dieses Spiel nochmal spiele, nach all den Jahren, weil ich wissen möchte, was danach passiert.
Also,
ich weiß so ein bisschen, was passiert. Aber ich möchte es gerne auch einmal selber spielen. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn ich wieder in diesem Haus bin, dass ich es dann einfach wieder nicht schaffe.
Ja, ich glaube, wenn man das dann nochmal spielt, dann kriegt man das auch gut hin. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe Casual am Anfang ausgewählt.
Genau, ich habe den schwierigeren, glaube ich, ausgewählt.
Also ich habe damit nie Schwierigkeiten gehabt, das zu schaffen. Die Quicktime-Events, die im Casual-Play-Mode, werden ja auch echt Fehler verziehen bei den Quicktime-Events.
Ja, auch schwierigen. Das heißt, man muss nicht jedes Quicktime-Event schaffen. Manchmal hat das, oder oft hat das dann eben auch keinerlei Konsequenzen. Ja. Manchmal aber halt schon.
Jetzt mal unabhängig von dieser Entscheidung, hattest du Entscheidungen, wo du das den Moment hattest, gedrückt hast, dann passiert was und du hast dir gedacht, scheiße. Hattest du diesen Moment, wo du dann gedacht hast, Kacke, das wollte ich nicht?
Nicht so richtig, glaube ich. Aber dafür ist es halt auch wieder zu lange her. Also ich hatte heute nochmal reingespielt.
Ja.
Und da hatte ich auch wieder so eine Situation, wo ich dachte, will ich jetzt eigentlich diese Quicktime-Events schaffen? Und das war eigentlich auch schon wieder ein ziemlich cooler Gedanke, ne? Dass ich jetzt denke, eigentlich will ich jetzt, dass das passiert. Vielleicht um ein bisschen Klartext zu reden, ich hatte heute eine Szene gespielt, wo Kara von Connor verfolgt wird, was an sich schon ziemlich cool ist, dass du halt mit der einen Person wegläufst, aber dich mit der anderen Person jagst.
Ja.
Und ich dachte mir so, eigentlich will ich nicht, dass Kara jetzt von Connor geschnappt wird, aber ich hatte irgendwie auch keine Lust, die Quicktime-Events mit Connor jetzt zu failen.
Ja, vor allem, ich finde, das Spiel motiviert dich aber in deinem Charakter dann, also zumindest ging es mir so, ich wollte schon die Charaktere spielen, ähnlich wie in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel zu ihrer Art zu handeln. Also das war mir dann doch schon irgendwie wichtig.
Ja, genau. Und da bist du ja doch wieder beim Rollenspiel.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es mich deshalb so gehuckt hat, weil ich das schon irgendwie auch als Rollenspiel halt gesehen habe. Worauf ich vorhin hinaus wollte, war, ich hatte mit Marcus, also das ist dann auch der Schiff, den ich später hatte, mir war Marcus am Anfang völlig egal. Und über das Spiel hinweg verändert sich Marcus Selbstwahrnehmung extrem, weil er in einer Art Situation kommt, dass er ja so ein bisschen der Befreier der Androiden wird und auch das Gesicht der Revolution. Und da rutscht er so mehr oder weniger rein, der ist so ein bisschen der Matrix Neo, wenn man das so möchte.
Mhm, ja.
Und das an sich hat mich gar nicht so besonders bei Marcus bekommen. Der Charakter Marcus war mir nicht persönlich so wichtig, aber was bei Marcus halt entscheidend ist, seine Entscheidungen haben in den meisten Fällen die allergrößte Bedeutsamkeit, weil Marcus mit seinen Entscheidungen nicht nur sein Leben und das der direkten Beteiligten beeinflusst, sondern auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und das hat mich auf eine ganz besondere Art getriggert. Und die Sache, wo ich dich vorhin drauf angesprochen habe, kann ich kurz erzählen, wie es bei mir war. Man macht dann so eine Art Heist und versucht, die Fernsehstation zu kapern, um dort
Szene.
Eine super Szene. Und versucht dann, in den höchsten Turm zu kommen, um auf allen Kanälen senden zu können, um zu sagen, wir sind die Androiden, wir sind am Leben, um so eine Message rauszubringen. Und man kommt dann da in dieses Studio rein und hat halt, und die Androiden haben natürlich Waffen und bedrohen alle, damit die jetzt also jetzt an die Instrumente dürfen, um das zu senden. Und dann befreit sich eine Person und rennt zum Ausgang. Und du musst innerhalb von 3-4 Sekunden entscheiden, ob du jetzt den erschießt oder nicht. Und das ist das Ende von diesem Heist. Und ich war schon im Quicktime-Events drin und so weiter. Und dann habe ich geschossen. Und, und ich wollte es gar nicht.
Live auf Sendung.
Und dann habe ich den Typen erschossen. Und dann habe ich rechts oben gesehen, wie die Meinung der Öffentlichkeit runterging. Und wie diese eine kurze Situation, in der ich nicht kognitiv klar war. Und es war nur die Entscheidung 1 oder 2, erschießen oder nicht. Und dann habe ich, und es war wirklich wie, ich habe dann zu mir gedacht, so passieren Unfälle.
Ja. schon wieder ja, durch Zufall einer gestorben. Oh nein. Ja.
Und das habe ich in dem Moment so krass bereut, weil dann kommt danach die Berichterstattung von den Menschen über diesen Überfall von den Androiden. Und da wird ständig darüber gesprochen, dass es kriegerisch war, weil wir einen Menschen erschossen haben. Und das hat mich dann, und das war das erste Mal, wo ich wirklich laden wollte, weil ich wollte den nicht erschießen. Und es hat mich wirklich dann noch bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt, auch während des Weiterspielens. Was kann ich jetzt tun, um das wieder gut zu machen? Weil da hat es mich richtig bekommen, das Spiel. Das mich richtig erwischt.
Ich finde, es ist ja auch insgesamt wieder zwar mittlerweile ja schon sehr oft gebracht, aber ich finde es immer wieder eine sehr spannende Thematik. Ne? Wie ist das eigentlich mit Androiden, die so menschenähnlich sind? Zählt es dann, ist es richtig, sie dann eben nicht als Menschen zu zählen?
Ja, was ist ein intelligentes Leben, ist da ja die Frage.
Genau. Ne? Ja, oder das, genau.
Ja, und vor allem, also ich meine, diese Prämisse und auch dieser moralische Kontext, der schwebt natürlich überall hin mit. Ich finde aber, die Stärke von dem Spiel ist, dass es eben nicht nur darum geht. Doch, es geht auch darum, es geht auch schon darum, ob man einen gewalttätigen Aufstand führt und quasi eine Revolution, oder ob man einen pazifistischen Aufstand führt und eigentlich eher so was Gandhi-mäßiges. Das ist natürlich auch schon Thema, aber ich finde, das Spiel bekommt es wahnsinnig gut hin, bedeutsame Situationen im Kleinen zu machen. Du hast gerade mit Marcus ganz viele Gespräche mit den Leuten, die innerhalb deiner Revolution sind und die natürlich andere Moralvorstellungen haben. Und dann hast du diese Gespräche und dann geht's halt auch darum, wie nehmen die Leute dich wahr? Wie möchtest du gesehen werden? Wie willst du, ich weiß nicht, an der einen Stelle zum Beispiel bekommt man die Chance, einen Gegenschlag gegenüber den Menschen zu machen. Und das ist eine Bombe, die irgendwo ist, und man hat den Trigger. Und dann steht dir die Charakterin gegenüber, also dein Love Interest, wenn man so möchte. Und du musst innerhalb von diesen 4 Sekunden entscheiden. Erstens, willst du den Trigger? Und wenn du ihn willst, willst du ihn benutzen? Oder soll sie ihn behalten? Und in meinem Durchlauf war es so, dass ich den Trigger genommen habe. Und dann wirst du relativ häufig damit konfrontiert, dass du ja noch die Chance hättest, diesen Trigger zu lösen. Und wie dann so die Situation immer weiter eskaliert, und ich war halt auch wieder total auf der pazifistischen Schiene, weil ich halt irgendwie wollte ich unbedingt dieses gute Ende für die Androiden haben. Und ich wollte nicht, dass es gewaltsam ist, sondern ich wollte, dass es gut passiert. Und dann geht es aber halt nicht linear und alles geht gut auseinander. Es sind halt viele Sachen dabei, und manchmal dachte ich mir auch, ach, ihr Arschgeigen, ich drücke jetzt den Knopf. Und da macht das Spiel schon echt viel mit dir. Also als Mensch, also ich sage, man spielt zwar Androiden, aber man ist halt ein menschlicher Spieler, ne?
Ja, natürlich. Das macht es ja auch wieder, oder man bringt ja dann seine Menschlichkeit ja auch so ein bisschen in diesen Androiden dann ja auch wieder mit hinein, ne?
Ja, vor allem, wenn man halt die Entscheidungen, die man trifft, sind natürlich menschliche Entscheidungen, aber die Bedeutsamkeit für die Welt wird dir halt so wahnsinnig gut transportiert. Und ich glaube, deswegen tut dieses Spiel auch so nachhallen, weil man Also ich war mit allen drei Charakteren wirklich sehr verbunden. Zum Zeitpunkt des Spiels immer auf eine andere Art und Weise und mal natürlich mehr emotional und mal mehr von der Gameplay-Seite her. Mhm. Aber ich wollte für alle was erreichen, das richtige Ende irgendwie erreichen. Und ich habe mich auch so oft über die geärgert und mich auch dann so darüber geärgert, was ich für eine Entscheidung getroffen habe und wie ich sie getroffen habe. Und das ist halt ein Beispiel für ein verdammt gutes Spiel. Unabhängig davon, ob jetzt viel Gameplay drin ist oder nicht.
Ja, richtig. Das ist da ja auch gerne mal so der Vorwurf, oh, der drückt mir nur Knöpfe. Ist ja gar kein richtiges Spiel.
Ja, also wir können ja kurz ganz gerne darüber sprechen, was ist ein Spiel. Für mich steht es völlig außer Frage, dass wir es hier mit einem Computerspiel zu tun haben. Es steht für mich völlig außer Frage, dass wir Gameplay haben, das natürlich story-driven ist. Aber das spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil du bist einfach anders investiert wie in einen Film.
Ja,
und richtig. Und das ist einfach so, wenn du diese Szenen hast, wo du Kämpfe hast, wenn du diese Verfolgungsjagden hast oder irgendwelche Situationen hast, wo es wirklich spitz auf Knopf steht und du musst schnell eine Entscheidung treffen, ey, da bist du investiert und das bist du durch das aktive Tun. Das ist so. Also wenn der ein oder andere Charakter auf dem Weg stirbt, weil du eine falsche Entscheidung triffst und du kannst es dann nicht mehr rückgängig machen, das, wenn in einem Film, das veratmest du, das ist egal. In dem Spiel, ja. Boah, das erwischt mich. Und das macht es, deswegen für mich ist es eindeutig ein Spiel. Gibt's für mich keine zwei Meinungen.
Sehe ich ganz genauso.
Ja. Genau. Wollen wir noch über das Ende sprechen?
Genau, über das Ende wolltest du noch sprechen. Wie gesagt, bei mir ist es halt sehr, sehr verschwommen, weil es eben schon viele, viele Jahre her ist.
Ja. Also am Ende ist es so, das ist auch der große Twist natürlich, der kein richtiger Twist ist, sondern halt das gutes Erzählen ist. Wir spielen immer getrennt drei Handlungsstränge und ganz zum Schluss spielen wir noch eine Szene, in der alle drei Charaktere am selben Ort sind.
Oder
und die drei, ja, okay, oder zwei. Und die miteinander verwoben werden. Also, ich kann das ja ganz kurz skizzieren. Markus ist mittlerweile das Gesicht der Revolution. Und quasi der Auserkorene. Und die haben sich auf einem alten Schiffstanker quasi verbarrikadiert und versuchen von dort aus die Revolution zu starten. Kara ist mit Alice auf diese Revolution, also dahin geflüchtet. Über ganz viele Umwege kommt sie dann auch dort an, um dort eben Schutz und Weiterkommen in Sicherheit zu finden. Und Connor ist mittlerweile undercover unterwegs und versucht, eigentlich seiner Polizeitätigkeit nachzugehen und Marcus zu lebendig von dem Schiff runterzuholen, also zu entführen. Und dann verweben sich diese drei Handlungsstränge. Und dann triffst du gefühlt im Sekundentakt krasse Entscheidungen und wirst auch mit Twists konfrontiert, die du so nicht hast kommen sehen. Und einen Twist werde ich mir jetzt verbeißen zu sagen, weil den wirst du dann erst feststellen, wenn du mit Kara spielst und den spoilere ich dir jetzt nicht.
Wow, okay.
Weil der ist super und auf den kannst du dich freuen.
Sehr schön. Ich muss da nur diesen blöden Ausgang finden.
Das kriegst du hin, ja. Also ganz zum Schluss läuft's dann halt im Ende darauf hinaus, dass Markus die Revolution führt und man kann dann sich eben entscheiden, wie man die führen möchte, ob man sie eben pazifistisch führen möchte oder mit Gewalt. Ich persönlich habe sie pazifistisch geführt. Connor, also da kann ich jetzt auch gar nicht sagen, wie viele verschiedene Wege es gibt, weil Connor muss sich irgendwann entscheiden, ob er der Revolution beitritt oder weiter Polizist ist.
Da hatte ich ihn, glaube ich, bei mir als Polizist gelassen. Das würde ich jetzt im zweiten Durchgang natürlich einmal andersrum machen.
Ich habe es genau anders gemacht. Ich habe ihn zum Überläufer werden lassen.
Ja, okay. Also bei mir war im ersten Durchgang so der Androide, der standhaft bleibt, der immer das Richtige tut.
Ja, hatte ich ehrlicherweise auch vor. Aber mich hat dann die Geschichte so emotional bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so krass mit diesen Androiden mitgefühlt. Ich habe mich so denen verbunden gefühlt, dass es mir so ein krasses Bedürfnis war, dass die ihre Freiheit bekommen. Das war mir einfach wichtig, so doof wie das klingt.
Ja, ist alles gut.
Und und Kara und Alice wollen einfach in Freiheit kommen und können da dann verschiedene Wege einschlagen. Und das ist der Moment auch, wo ich sagen muss, das war der Moment, wo ich wirklich traurig war und also wirklich nicht nur traurig, sondern niedergeschlagen war und am liebsten das Spiel sofort neu gestartet hätte. Weil mir ist es nicht gelungen, Kara und Alice ein gutes Ende zu bescheren.
Okay.
Das habe ich nicht geschafft. In meinem Ende gelingt es nicht, zu entkommen. Und ich habe das aus meiner Wahrnehmung allerschlimmste aller Enden bekommen, weil bei mir überlebt nur Kara und Alice stirbt in ihren Armen.
Hui.
Und ich habe selbst eine Tochter und ja, ich weiß, das ist nur ein Spiel und ich weiß, eigentlich müsste mir das scheißegal sein. Das hat mich krass getroffen. Wirklich.
Ja, man geht ja auch durch viele schwierige Situationen, ne?
Ja.
Um das Kind ja dann eben zu beschützen, und wenn es dann eben am Ende nicht klappt, ist natürlich klar, dass einen das dann auch emotional natürlich sehr mitnimmt und man baut ja eben ja auch eine Beziehung dazu auf.
Ja, und dann gab es so einen Moment bei meinem Ende. Da will dann Kara, weil also Alice stirbt nicht einfach direkt, sondern natürlich so, damit der Climax halt noch höher ist, wird Alice erstmal nur verwundet. Und dann gibt dir das Spiel noch das Gefühl, du könntest es noch schaffen, aber dann musst du eins dieser Quicktime-Events, wo du sehr, sehr schnell einen Knopf drücken musst. Und normalerweise baut sich ja diese Leiste vom Knopfdrücken relativ schnell auf. Und das Spiel suggeriert dir dann, dass du halt nur noch schneller drücken musst. Weil die Leiste baut sich kaum auf. Und dann habe ich wirklich, ich wollte dieses Kind retten. Meine Tastatur. Ich habe auf diesen Knopf draufgedrückt. Bam, 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 es musste, ich habe es so schnell gedrückt, wie ich nur irgendwie konnte, um dann in eine Cutscene überzugehen und die Information zu bekommen, dass, obwohl ich das Quicktime-Event geschafft habe, es quasi nicht ausreicht und den letzten Satz, den Alice zu mir, in Anführungszeichen, zu mir sagt in dem Spiel, ist: Ich liebe dich, Mama.
Oh.
Eieiei. Ey, ich habe jetzt Gänsehaut. Ohne Quatsch, ey. Das hat mich fertig gemacht.
Das glaube ich.
Weil du spielst da 12 Stunden und gerade Kara und Alice, das Schicksal von den Zweien und wie es dir auch gezeigt wird und wie du dich da gegen alle Widrigkeiten, und das sind wirklich viele dabei, aufbäumst. Und dann bist du ganz am Ende und dann nimmt dir das Spiel das wieder weg. Das war hart. Also das war wahrscheinlich eine der intensivsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Ist auch das Einzige, was ich mir habe woanders abholen lassen. Ich habe mir das gute Ende angeschaut, weil ich wissen wollte, was ich hätte anders machen müssen. Und es ist Tatsache, in der Version, die ich spiele, ich habe genau die Version rausgeholt, bin ich in einer Situation, habe ich 3 Entscheidungswege. Und nur bei einem überlebt Alice. Und ich habe mich von einem für den anderen 2 entschieden.
Das
innerhalb dieser 5 Sekunden, ne?
Ja, klar.
Allein deshalb will ich es eigentlich fast nochmal spielen, um es halt dann doch zu schaffen. Aber jetzt, ich bin momentan emotional nicht stark genug, das nochmal durchzustehen. Wie war es denn bei dir, was du noch zusammenpuzzeln kannst?
Ich kann mich nur noch dran erinnern, wie Connor gegen Marcus kämpft und man immer abwechselnd die beiden spielt.
Oh wow, das hatte ich nicht.
Okay. Naja, bei mir ist ja, Connor wollte ja wirklich Marcus holen, ne? Bei mir war er der rechtschaffende Polizist, der eben nicht diese Wand durchbrochen hat, nicht zur Sicht für den eigenen freien Willen entschieden hat, sondern eben dagegen. Und deswegen gibt es am Ende eine epische einen epischen Kampf zwischen den beiden, ich glaube im Matsch.
Ja.
Wo es dann wirklich um die Zukunft geht, welche Seite gewinnt, und man spielt immer abwechselnd mit Marcus und mit
Connor. Ist das gut.
Und muss dann halt, ne, auch da wieder die Möglichkeit, okay, will ich jetzt hier eigentlich, mit wem will ich eigentlich gewinnen? Vielleicht verpasse ich ja mein Quicktime-Event so ganz aus Versehen. Oder eben bewusst. Ja. Das war sehr episch und genau das ist mir noch eben in Erinnerung geblieben.
Das ist halt auch geil, ne?
Ja.
Das ist schon gut, ey. Ja, ich glaube, es gibt ja irgendwie 80 Enden, was wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, weil wahrscheinlich gibt es für jeden Charakter nur 7 oder 8 Enden, aber durch die Kombinationsfähigkeiten werden es dann halt irgendwie 80.
Ja, genau.
Ja, ich denke, dass das dass die diese Vielfalt an Enden gar nicht, ich meine, das ist dann halt was, das verkauft sich gut im Marketing, ne? 80 verschiedene Enden, ja, ja, und so hoher Wiederspielwert. Und ich glaube aber nicht, dass es darum geht. Ich glaube, das Spiel, in Anführungszeichen, wenn man es richtig spielt, jeder darf sein Spiel spielen, wie er will. Ich glaube aber, dass Completionist zu sein in einem Spiel ist eigentlich sogar eher schädlich.
Glaube ich auch. Ja, ist es. Weil man blickt einfach zu sehr hinter die Fassaden, so nach dem Motto, ach, diese Entscheidung, die ist eigentlich völlig irrelevant und eigentlich kommt es hier nur auf diese drei Entscheidungen an.
Ja.
Genau. Und man vielleicht auch das so ein bisschen verwässert, ne, dass man gar nicht mehr so dieses eine Ende hat.
Ja, und vor allem das, was ich jetzt erlebe, ist ja auch etwas so intensiv dieses war und so negativ auch ist, in Anführungszeichen, für mich intensiv war. So ist es dann halt doch mein Spiel, ne? Ja. Das ist halt meine Erfahrung, ist mein Spiel und das ist wahrscheinlich nicht einzigartig, aber halt dann doch in Anführungszeichen einzigartig. Und das ist ein so großes Faustpfand für dieses Spiel. Deswegen, also ich, mal abgesehen davon, dass es wirklich, finde ich, nie langweilig wird, obwohl es ja eigentlich gameplaymäßig langweilig ist, in Anführungszeichen. Ich würde jedem dieses Spiel empfehlen zu spielen. Einfach um diese Erfahrung zu machen. Wirklich, und auch bewusst zu spielen. Also ich habe jetzt auch wieder Glück. Ich sage ja immer, man muss Spiele auch zur richtigen Zeit spielen. Und jetzt hier Anfang des Jahres bei mir ist gerade, ich habe den Rücken da frei dafür jetzt gehabt, das zu tun. Und konnte drüber bleiben und habe das Spiel jetzt in 4 Tagen durchgespielt.
Mhm.
Also, es kommt mir selten vor. Und vor allem, man muss jetzt dazu sagen, ich bin ja der Mensch, der hier in MCNZ bekannt dafür ist, dass ich sage, eigentlich ist mir Story nicht so wichtig. Gameplay, Freunde, Gameplay.
Ja, das kann man halt nicht immer so sagen, finde ich.
Nee, überhaupt nicht. Also das hat mir mal wieder gezeigt, wie viel Potenzial dann doch in diesem Medium-Spiel ist.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass das, was ich hier erlebt habe, nur das Spiel kann, weil es eben mich nicht nur zum Zuschauer macht, sondern ich bin der Handlungsbevollmächtigte.
Ja. Richtig. Deswegen liebe ich diese Quantic Dream Spiele, die meisten zumindest, weil es eben für mich doch sehr einzigartige Erfahrung ist, mit vielleicht nur wenigen Ausnahmen. Zumal sie sich ja auch wirklich auch immer die Mühe machen, ne? Und bei den Telltale-Spielen ist es ja zum Beispiel oft so, dass die Handlung immer gleich ist, mit ganz wenig Varianz. Aber hier nehmen sie sich wirklich oder machen sie sich wirklich die Mühe, sehr viele alternative Szenen dann eben zu machen, die man sonst überhaupt gar nicht hätte, die zum Teil auch relativ lang sind, in dem Wissen, dass das viele Spieler eben gar nicht sehen und das eben ja auch sehr aufwendig mit Motion Capturing komplett durch und für die damalige Zeit war das auch, oder sie sind immer grafisch wirklich auf dem Zahn der Zeit, wenn es rauskommt. Ich meine, das Spiel ist 8 Jahre alt.
Ja.
Ungefähr.
Sieht fantastisch aus.
Es sieht immer noch großartig aus. Kannst du dir vorstellen, wie gut es vor 8 Jahren dann auch nochmal wirkte?
Ja.
Und genau das machen eben diese Spiele für mich aus.
Absolut. Bin ich völlig bei dir.
Und wenn du da gehuckt bist.
Ja, ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich so neu, also dieses Spiel war für mich eine emotionale Achterbahn. Ich werde mich davon erstmal erholen müssen.
Genau, erhol dich davon und in einem Jahr kannst du dann zum Beispiel, also mein erstes Spiel, was ich von denen gespielt habe, war Heavy Rain.
Ja.
Da sind die Plotholes, glaube ich, noch schlimmer als bei Detroit. Aber es hat mich genauso gefesselt und genauso mitgenommen. Und ich glaube, als Vater ist es nochmal deutlich krasser, dieses Spiel. Es ist natürlich noch mal eine Spur älter, das war dann halt so das PS3-Spiel von denen, aber ich kann es sehr empfehlen. Also das habe ich wirklich sehr, sehr oft gespielt und da wirklich so ein bisschen Completionist-mäßig wirklich mal versucht, verschiedenste Enden dann eben auch mal zu erleben und zu gucken, was hat hier eigentlich Auswirkungen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, als dass es gut gewesen wäre, aber für mich ist es immer noch auch ein fantastisches Spiel. Was aber, glaube ich, so im Ranking her deutlich unter Detroit ist, so von der Wahrnehmung her, glaube ich, so wie ich das mitbekomme. Aber dadurch, dass es eben mein erstes Spiel war, ja, hat es mich halt sehr mitgenommen und es ist halt wirklich auch wieder extrem düster mit zum Teil doch krassen Entscheidungen.
Ja, und ich hatte auch.
Das Detektivspiel. Also das, was dir hier gefallen hat, gibt es da auch nochmal.
Das muss man ja dazu sagen, ist vielleicht noch ergänzend auch. Das Spiel arbeitet schon auch mit so ein paar Jumpscare-Momenten, oder? Darf man das so sagen?
Also, ja, wenigen, aber ja.
Und ich hasse sowas. Ja. Und ich hasse es wirklich, weil ich schaue auch keine Horrorfilme. Aber in diesem Spiel, und das sage ich jetzt wirklich ohne Sarkasmus, war ich mutiger. Weil, wirklich, aber weil mit, gerade wenn es um Cara und Alice ging, ich war vor dem Computer gesessen und ich wirklich, und dann habe ich zu mir gesagt, du musst jetzt mutig sein. Weil ich sowas wirklich hasse. Aber ich dachte mir dann, das musst du jetzt durchziehen. Und das war wirklich so investiert war ich. Schon, also ich muss mal gucken, was ich in einem halben Jahr über das Spiel sage, wenn es immer so ein bisschen verklungen ist, aber gerade muss ich sagen, echt Chapeau, das ist mit Sicherheit eine der Top 5 Spielerfahrungen in meinem gesamten Gamerleben.
Ja, wie gesagt, ne, das ist eben so diese typische Quantic Dream Struktur. Die findet man bei Heavy Rain. Ich glaube, man findet die auch bei Fahrenheit. Das habe ich aber nie durchgespielt, weil das irgendwie bei mir technische Probleme hatte, was ja auch schon recht alt ist. Wo ich ein bisschen enttäuscht war bei Beyond Two Souls. Das habe ich nie zu Ende gespielt, weil durch die Struktur hat man da wenig Entscheidungsfreiheiten. Das fand ich nicht so doll. Also wenn, würde ich dann, glaube ich, in der Richtung von denen, wenn man dann nochmal eins spielen möchte, Heavy Rain eher empfehlen, weil das doch eher in die Richtung Detroit geht.
Ja.
Weil das mit einem Forum massiv widersprochen wird. Wie gesagt, Heavy Rain hat bei manchen nicht den besten Ruf, aber für mich war es eben so wie jetzt für dich Detroit, das war bei mir eben Heavy Rain.
Ja, ich glaube, das erste Mal, wenn man sowas erlebt, ist halt immer das, woran man sich immer erinnern wird. Ja. Und alles, was danach kommt, tut sich natürlich schwer dagegen anzustinken. Da ist einfach Chronologie wichtig.
Ich habe Detroit genossen. Ich fand es super.
Ja.
Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, dass so von dem, was ich jetzt rausgehört habe, was dir gefallen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass dir Heavy Rain auch gefällt.
Also ich nehme es sofort auf meine Liste. Wie gesagt, ich erhole mich jetzt erstmal.
Ja.
Keine Ahnung, mal 4-5 Runden Slay the Spire spielen und wieder runter auf Gameplay kommen.
Ja, genau. Aber also man kann die auch nicht so oft spielen. Und das Problem ist ja, dass die eben auch nur sehr, sehr selten Spiele rausbringen. Als nächstes arbeiten sie jetzt, mal gucken, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber es war mal angekündigt an einem Star Wars Spiel. Dann eben aber auch wieder in dieser Struktur.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich bin auf jeden Fall ziemlich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir jetzt hier gute Stunde.
Ja, ich würde trotzdem noch gerne Empfehlungen noch raushauen.
Ja, hause raus. Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
Also zum Thema filmisches Spiel, ne? Also ich mag das Genre. As Dusk Falls von Microsoft tatsächlich. Ist auch ein grandioses Spiel mit einer gewöhnungsbedürftigen Grafik. Haben wir auch mal bei des Game Pass Geheime Perlen besprochen. Da hatte ich das Marcel mal spielen lassen und er war auch ziemlich begeistert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann habe ich in der Richtung mal tatsächlich so ein Horrorspiel gespielt und zwar The Quarry, obwohl ich Horror überhaupt absolut hasse. Da ist so diese typische Feriencamp-Geschichte im Grunde und dann Monster und so, ein bisschen übernatürlich. Fand ich auch super. Hat so ein bisschen B-Movie-Charakter. Und wenn ein diese Sache so Androiden gefällt, so zu der Zeit, wo ich Detroit gespielt habe, gab es auch zum Stream die Serie Humans, wo es auch genau darum geht. Es gibt Androiden, die eben genauso eingesetzt werden wie bei Detroit und auch die empfinden natürlich oder kamen dann wieder so ein Bewusstsein, was sie dann eben aufbauen. Die Serie fand ich auch gar nicht schlecht.
Ah.
So. Das waren jetzt noch meine Empfehlungen, die mir jetzt hier so zu eingefallen. Nee, Real Humans hieß die Serie, genau, Real Humans, echte Menschen.
Ah.
Genau, so hieß es.
Ja, also alles her damit. Ich werde es mir auf jeden Fall auf meine Liste packen und mich dieser Sache noch ein bisschen mehr widmen. Das Lustige ist, dieses Thema ist jetzt ja nicht besonders neu mit den Androiden. Ich erinnere mich sogar an eine Star Trek Folge von der Next Generation, die auch, glaube ich, Kultstatus hat, wo es in einem gerichtsartigen Verhandlung darum geht, ob Data quasi Equipment und Besitz der Starfleet ist oder ob er ein Crewmitglied ist. Und Picard quasi ist der Anwalt für Data und Riker, also Nummer 1, ist quasi der Anwalt für die Starfleet, die mit Data eben was machen möchte. Und das ist eine großartige Folge, die auch genau das Thema behandelt. Und da habe ich mich so oft dran erinnert gefühlt während des Spiels. Also so oft dran erinnert gefühlt, weil die Fragen aufkommen und auch die, die Argumente so identisch sind. Also wer sich für das Thema insgesamt interessiert, einfach mal diese, ich werde es raussuchen und ich finde die Folge und dann stelle ich im Forum rein, welche Star Trek Folge das ist, weil die lohnt sich auch wirklich zum Anschauen.
Ja, perfekt.
Dann, mein lieber Jan, ach Mensch, vielen Dank, dass du mir jetzt hier dein Ohr geleiht hast. Geliehen, ja, mein Gott, ey.
Ich finde das super, dass du dieses Spiel für dich entdeckt hast, weil ich mag diese Quantic Dream Spiele einfach.
Ich jetzt auch.
Diese Filme, Erzählspiele, ich finde das einfach großartig.
Das ist so ein geiles Genre und es hat sich sofort in mein Herz gespielt. Und ja, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Wunden lecken von diesem Ende, was mich da so mitgenommen hat. Und dann mal gucken, vielleicht habe ich dann ein paar Monaten den Drive, in das nächste einzutauchen und es vielleicht genauso geil zu finden.
Ja.
So, mein Lieber, dann verabschieden wir uns, sagen danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Kommt doch zu uns ins Forum, wenn ihr auch was zu dem Spiel zu sagen habt oder kommt auf unseren Discord. Da könnt ihr euch auch jederzeit austoben. Ihr findet alle Links auf www.m10z.de, unserer Website, wo auch alle unsere Artikel stehen, die auch alle lesenswert sind. Und dann hoffentlich bis bald.
Bis bald.